der Sabbatschule, denn in meinem Leben war der Hunger ganz, ganz groß. Der Hunger nach Liebe war riesengroß und unstillbar. Und wie das Ganze Gott geführt hat, das möchte ich euch heute erzählen. Aber bevor wir anfangen, geht es natürlich um Gottes Wort. Es geht nicht so sehr darum, wie toll ich bin, sondern es geht ja darum, wie groß und wie wunderbar und wie freundlich und liebevoll unser Gott ist. Und deshalb möchte ich mit euch zuerst Psalm 34 ganz lesen. Also, Psalm 34, ab Vers 1. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als diese Elende rief, hörte der Herr und half ihr aus allen ihren Nöten. Der Herr, der Engel des Herrn, lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl der, die auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden, Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Aber der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Amen. Ja, so. Dann starten wir in die Präsentation. Ich habe euch Bilder mitgebracht aus meiner Vergangenheit. Und da habe ich mal den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin also in Deutschland aufgewachsen. Oh, ihr seht es nicht gut. Das ist gut, wenn ihr rüberrutscht. Im Thüringer Wald, das ist so die Mitte Deutschlands, das grüne Herz Deutschlands auch genannt. Und in Thüringen ist es so im Südwesten Thüringens. Es ist ein kleines Dorf. Dieses Dorf hat ungefähr, als ich dort aufwuchs, 450 Einwohner gehabt. Jetzt sind es noch weniger geworden. Das Bild, das ihr seht, ist eigentlich ein Bild aus dem Internet. Und da sieht man so die Dorfkirche. Und was spannend ist, unsere Kirche. Ihr schaut, der linke Teil von euch aus gesehen, das war die Kirche und der rechte Teil war die Gemeinde, also Politik. Und also Staat und Kirche sind auch dort schon vereint gewesen. So als Kleine. Genau. Als nächstes habe ich euch meine Eltern mitgebracht. Die haben 1981 geheiratet, da bin ich auch geboren worden. Meine Mama und mein Papa sind leider nicht mehr zusammen, die haben sich scheiden lassen. Aber dazu mal kam meine Mama aus einem katholischen Elternhaus ehemals. Und mein Vater ist aus einem reformierten Elternhaus, beziehungsweise bei uns heißt das evangelisch. Und mein Vater, der war gläubig, meine Mama war gläubige Atheistin. Hier gibt es noch die Eltern meines Vaters, meine Großmutter und mein Großvater, er ist schon gestorben, meine Oma, die lebt noch, die leben auch noch in diesem Dorf, das ich gezeigt habe. Die haben in den 50er Jahren geheiratet und ich glaube, zum großen Teil verdanke ich, dass ich zu Gott gekommen bin, auch meiner Großmutter und meinem Vater. Denn meine Oma, die hat immer mit mir gebetet, als ich klein war. Sie hat so ein Lied mit mir gesungen von Engeln, die mich beschützen. Und wir haben immer ein Gute-Nacht-Gebet gesprochen. Bei meinen Großeltern wurde auch vor dem Essen gebetet. Bei uns zu Hause war der Haushalt eher atheistisch geprägt. Mein Vater würde zwar sagen, er ist sehr gläubig, aber wir haben nie über Gott geredet, wir haben nie gebetet, wir haben nicht gesungen, wir haben keine Andachten gehabt. Und deswegen habe ich Gott nur in der Sonntagskirche kennengelernt. Ich durfte zum Kindergottesdienst gehen und fand das auch ganz hübsch. Wir haben viele Spiele gemacht, aber an Gott geglaubt habe ich selber nie. Für mich war das ein Märchenbuch. Ich durfte mit sieben Jahren lesen lernen in der Schule. Und sobald ich lesen konnte, habe ich jedes Buch, was ich finden konnte, was mir zwischen die Finger kam, habe ich dann auch wirklich gelesen. Und ich war ein sehr schüchternes Kind. Und ich hatte die volle Aufmerksamkeit meiner Eltern und auch meiner Großeltern. Denn meine Eltern wohnten in einem Haus, das früher ein Schweinestall war. Und meine Großeltern wohnten daneben. Und sie haben das Haus ausgebaut. Und aus diesem Haus entstand dann unser Familienhaus, wo meine Schwester jetzt auch lebt. Hier seht ihr meine Schwester, wahrscheinlich 1986. Hier sieht es so aus, als hätten wir es ganz gut miteinander, aber es war leider nicht so, wie es aussieht. Der Schein trügt ein wenig. Denn als meine Schwester zur Welt kam, hat sie mir die ganze Aufmerksamkeit gestohlen. Die Aufmerksamkeit meiner Eltern, meiner Großeltern und auch meiner ganzen restlichen Familie. Mein Papa hat noch 3 Geschwister, also Onkels und Tanten. Und es war für mich recht schwierig, weil sie war sehr aufgeweckt und hatte ja alle Erwachsenen gleich um den kleinen Finger gewickelt, während ich so ein stilles, junges Entlein war und niemand auf mich so nach meinem Gefühl Rücksicht genommen hat. Deswegen war ich relativ eifersüchtig auf diese junge Dame, weil sie war auch die Hübschere und sie hatte noch die schönen Haare und das hatte ich alles nicht. Und ja, das war nicht ganz einfach so, als der Schatten von ihr aufzuwachsen. Hier sieht man unsere Familie schon geteilt. Auf dem Bild mit meinem Papa bin ich mit meiner Schwester in den letzten Ferien, die wir als Familienferien gemacht haben. Da war ich etwa 13, 14 Jahre alt. Da waren meine Eltern schon geschieden. Auf dem anderen Bild seht ihr meine Mama und das war die Schuleinführung meiner Schwester. Und als Kind eben war ich eher schüchtern. In der Schule war ich nicht so schüchtern wie zu Hause. Hatte viele Freunde, das sieht man auf dem unteren Bild mit den vielen Gästen zum Geburtstag. Und da kam schon auch wieder eine kleine Erfahrung mit Gott hinein. Da seht ihr im Vordergrund die junge Frau mit den langen Haaren. Das ist eine junge Frau aus Texas. Ich habe jetzt gerade beim Aufräumen ein Buch von ihr gefunden. The Chicken Soup for the Young Christian Soul. Sie hat mir ein Buch geschenkt von Lebensgeschichten mit Jesus. Und zu dieser Zeit war ich völlig, ja, atheistisch kann man sagen. Ich bin in der DDR aufgewachsen und da war eigentlich so die Staatsreligion der Sozialismus und nicht Gott selbst. Das Schöne war, dadurch, dass ich im Dorf lebte und meine Großmutter gläubig war, konnten wir auch in die Kirche gehen. Aber grundsätzlich vom Staatswegen her war es atheistisch geprägt und ich war sehr durch das geprägt. Ich habe euch gesagt, ich habe viel gelesen und ich habe in allen Büchern keinen Gott gefunden, sondern es waren so Groschenromane und Heftchen und Sachen und aber auch Weltliteratur. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Erich Maria Remarque, der hat über den Zweiten Weltkrieg geschrieben und solche Bücher habe ich gelesen in meinem sehr jungen Alter. Und ja, ich dachte wirklich, Gott kann es gar nicht geben. Und was mich bestärkte darin war, dass meine Eltern sich sehr viel gestritten haben und überhaupt nicht liebevoll miteinander waren. Und das war für mich dann ganz klar, wenn es Gott geben würde, dann könnten die ja miteinander auskommen. Und wenn Gott ja so liebevoll ist. Aber ich habe diese Liebe im Umgang nicht gesehen. Ja, und trotz dessen, dass ich schüchtern war, hatte ich trotzdem viele Freunde und da bin ich Gott sehr dankbar. Und auch unter den Freunden war sogar eine Christin dabei. Und eben diese junge Frau aus Amerika, die hatte einen Schüleraustausch bei uns, die kam in unser Haus rein und hat tatsächlich auch Jesus reingebracht, weil die hatte eine Gitarre dabei und die hat Lieder gesungen von Jesus auf Englisch. Und die hat mich natürlich mit in den Gottesdienst genommen. Und dort waren alle Leute sehr freundlich, sehr liebevoll. Ich habe etwas ganz anderes erlebt als zu Hause. Nicht, dass meine Familie schlimm wäre, aber im Vergleich waren sie nicht so liebevoll. Und da habe ich so erlebt, eben, es gibt wirklich tatsächlich Menschen, die diesem Gott nachfolgen und auch eine Beziehung zu Gott haben. Das habe ich in unserer Kirche nicht festgestellt. Das war mehr so traditionell. Und es war auch spannend, weil Gott hat mich dort schon berührt, dass ich sehr viel geweint habe, wenn sie gesungen haben. Ich wusste nicht wieso, aber irgendwie kamen mir immer Tränen. Genau, und dann unten seht ihr noch, was ich als Kind sehr, sehr geliebt habe. Das ist die Paola. Ich liebte Pferde und unsere Familie war nicht so reich, deswegen konnten sie es sich nicht leisten, dass ich noch Reitstunden bekam. Aber in den Ferien haben sie mich sehr gerne, da waren wir in Dänemark, haben sie mich dann einfach auf dem Reithof abgesetzt und haben mich eine Woche lang quasi dort jeden Tag bei den Pferden sein lassen. Ich habe jeden Tag, den ganzen Tag die Pferde geputzt und gestreichelt und gefüttert und gemacht. Und das waren meine schönsten Ferien. So war das als Kind. Ja, das war so die nette Seite, aber ich hatte auch als Kind eine sehr dunkle Seite, denn dadurch, dass meine Eltern sich früh trennten, war ich viel auf mich alleine gestellt. Sie waren grundsätzlich viel arbeiten. Meine Eltern, so war das in der DDR üblich, haben beide gearbeitet. Ich war als Kind natürlich im Kindergarten, aber ich wurde dann relativ viel alleine gelassen. Das heißt, ich kam dann vom Kindergarten nach Hause. Mein erster Betreuer war der Fernseher. Das heißt, als erstes kam ich heim, erstmal Fernbedienung an und dann habe ich Cartoons geschaut und Talkshows und auch Sachen, die ein Kind gar nicht schauen sollte. Und aus diesem Ganzen heraus, aus diesem viel alleine sein und der Sehnsucht nach Liebe hat sich diese dunkle Seite entwickelt. Ich habe also sehr viel und sehr schnell und sehr früh mit Alkohol Kontakt gehabt und da könnte der Philipp noch ein Lied von erzählen, der war bei mir auch schon zu Hause und hat schon Familienfeste erlebt. Der Alkohol war nicht nur mir sehr nahe, sondern in meiner Familie wird sehr, sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Das heißt, wenn ein Familienfest da ist, kommen so 10 bis 20 oder noch mehr Leute zusammen. Es stehen mindestens 2 Kästen Bier da, ganz viele Schnapsflaschen und da geht es richtig zur Sache. Da wird ganz viel gebechert und eigentlich der tollste und coolste Mensch ist der, der am meisten verträgt und immer noch stehen kann. Und ja, dadurch, dass ich viel alleine war, hatte ich dann auch sehr viele tolle neue Freunde. Und mit diesen Freunden bin ich viel in Ausgang gegangen, habe sehr viel eben ausgelebt, was gar nicht so freundlich und wunderschön ist. Und da möchte ich dazu eigentlich noch ein passendes Wort aus Psalm 58 lesen. Psalm 58, Vers 4. Die Gottlosen sind von Mutterleib an auf falscher Bahn. Die Lügner gehen von Geburt an auf dem Irrweg. Und dieses passt eigentlich recht gut zu mir. Ich war völlig gottlos schon als Kind. Und das ist noch spannend, weil die meisten Kinder, die ich kenne, denen man von Gott erzählt, die nehmen das von Herzen sehr stark auf. Aber ich war anders. Ich war irgendwie als ein geborener Atheist. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe Grimms Märchen gelesen und für mich war auch die Bibel dann ein Märchenbuch. Genau, also alles, worauf ich nicht stolz bin. Ich habe schon als Kind sehr viel gelogen. Ein Beispiel dazu ist, im Kindergarten haben wir so einen schönen, wie in der Sabbatschule, einen Stuhlkreis gemacht und haben Sachen erzählen dürfen, was unsere Eltern beruflich machen und wie wir so das miteinander erleben. Und eine Lügengeschichte, die ich mir ausgedacht habe, war, ja, mein Papa, der kennt Erich Honecker und hat auch schon mit dem gegessen. Und er hat auch für den immer gearbeitet und das ist eigentlich sein bester Kumpel. Und solche Dinge habe ich im Kindergarten schon erzählt, um mich wichtig zu machen und eben nicht unterzugehen, so im Schatten. Oh, vielen Dank. Ah, das ist gerade gut. Genau. Und trotzdem haben meine Eltern versucht, mir christliche Werte beizubringen. Wie gesagt, durfte ich in den Kindergottesdienst gehen. Mein Papa war sogar im Kirchenvorstand, obwohl wir nie über Gott geredet haben. Und er zwang mich sozusagen, mich konfirmieren zu lassen. Und wenn ich heute darüber nachdenke, ist es sehr, sehr traurig, weil ich glaube, auch da hat Gott natürlich versucht, um mein Herz zu werben und mir diese Liebe zu schenken, die ich doch so sehr vermisst habe. Ich weiß noch, ich durfte die 10 Gebote auswendig lernen, Psalm 23 und all das. Und für mich war das wirklich, wie wenn ich ein Gedicht auswendig lerne. Es hat in meinem Herzen überhaupt nichts gemacht und ich habe mich eher darüber lustig gemacht. Und das ist sehr, sehr schade. Aber im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich wenigstens jetzt erkennen darf, auf welchem falschen Weg das ich war. Und zu diesem falschen Weg möchte ich gerne noch einmal Jesaja 5 dazu nehmen. Jesaja 5, Vers 11 und 12. Um ein bisschen zu zeigen, wie der gottlose Weg aussieht. Mein Weg war so: Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen. Wir sind auf Klassenfahrten, war ich die Anstifterin, dass wir eben auch schon auf Klassenreisen Alkohol mitgenommen haben und uns da betrunken haben, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Ja, so war mein Leben tatsächlich. Und Vers 21, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Das ist noch einer meiner Schwächen, dass ich oft denke, dass ich es besser weiß als die anderen. Und das Allerschlimmste, was ich jetzt erkenne, ist, dass ich es immer besser wissen wollte, als Gott es weiß. Und ja, das ist noch eine große Arbeit, die der Herr da an mir zu tun hat, dass er mich lehrt, auf ihn zu schauen und sein Wissen ernst zu nehmen. Nachdem ich also relativ behütet, aber sehr alkoholisch aufwuchs, bin ich nach Jena gegangen zum Studium. Ich weiß gar nicht, ob wir da ein Bild haben. Nein, das ist schon eins weiter. Bin ich nach Jena gegangen zum Studieren. Ich habe Sportwissenschaften studiert an der Friedrich-Schiller-Universität, hatte einen wunderbaren Abschluss dort. Gott hat mir sehr tolle Menschen an die Seite gestellt, die mir geholfen haben, das alles zu überstehen, trotz sehr viel Alkohol, trotz sehr viel Party. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich Gott extrem dankbar. Denn trotz, dass ich alle seine Wege verabscheut habe und darüber gelacht habe, dass es Menschen gibt, die religiös sind oder auch die Gott lieben, weil ich habe das tatsächlich überhaupt nicht ernst genommen. Meine Einstellung war, wenn jemand etwas wie Religion oder Gott braucht, dann ist es ein ganz schwacher Mensch. Weil der hat ja keinen Glauben an sich und der kann ja nicht so schlau und nicht so intelligent sein. Weil intelligente Menschen, die können ja auf ihren Verstand sich verlassen und können selber ihr Leben in die Hand nehmen und müssen da nicht irgendwie sich was ausdenken, was ihnen hilft. Und das ist tragisch. Und deshalb bin ich sehr dankbar. Er hat mich beschützt, dass ich tiefer in eine Drogenszene hineingekommen bin, denn ich hatte natürlich auch Freunde, die nicht nur Alkohol getrunken haben, sondern die haben auch Drogen genommen im Sinne von Cannabis und anderen Dingen. Und trotz dessen, dass ich umgeben war von dieser Dunkelheit, hat Gott trotzdem die Hand draufgehalten. Denn ich habe wohl mitgeraucht, aber ich hatte nie genug Geld, Gott sei Dank, dass ich selber was kaufen konnte. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass er mich davor bewahrt hat, vor schrecklichen Unfällen. Denn stellt euch vor, so ein junges Mädchen, das nachts von der Disco heimläuft, kilometerweise, nachts ganz alleine, irgendwie um 3 in der Nacht, niemand auf der Straße, ab und zu mal ein einsames Auto. Und ich dann torkelnd, schwankend, teilweise auf allen Vieren. Und das ist wirklich nur Gottes Bewahrung, dass da nichts passiert ist. Im Studium ging es dann weiter, eben mit Alkohol, Party, Drogen, alles, worauf ich jetzt nicht stolz bin. Und da kann ich jetzt im Nachhinein Gottes Eingreifen definitiv sehen, denn dadurch, dass ich nicht so viel hatte, konnte ich natürlich dann irgendwann diesen Lebenswandel nicht mehr weiter bestreiten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich trotzdem Menschen hatte, die an mich geglaubt haben und die haben mir teilweise dann auch Geld gegeben, dass ich noch über die Runden kam. Und dann kam endlich die große Wende. Die große Wende, von Alkohol und Drogen kam erst zum Yoga-Weg. Also bevor ich den Weg mit dem Herrn eingegangen bin, rutschte ich in die Esoterik. Ich kam in die Schweiz 2005, habe dort gearbeitet in der Hochgebirgsklinik als Sportwissenschaftlerin. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, wo ich ganz viel in den Bergen unterwegs war. Und mir war nicht klar, dass ich so leer bin und dass immer noch diese große und tiefe Liebessehnsucht da ist. Und da hat Gott das geschenkt, dass ich eben diese Arbeit bekam. Und dann ging es aber erstmal wieder auf einen Irrweg. Ich ging in einen Kurs, um eine Yogastunde zu besuchen. Meine erste Yogastunde war für mich wie eine Offenbarung. Ich dachte, jetzt habe ich es gefunden. Wow, hier finde ich Frieden, hier finde ich Ruhe, hier ist es entspannt. Die Leute sind total gechillt und sie nehmen mich sehr gut auf und sie sind sehr liebevoll. Und dann gab es eben wieder diese Umgehungsschleife. Ich habe nach kurzer Zeit mich schon entschieden, ich möchte Yogalehrerin werden und habe viele Kurse besucht. Und wenn man so mit Yoga anfängt, das ist wie eine Einstiegsdroge in mehr Esoterik hinein. Weil als Yogalehrerin habe ich gelernt, Yoga hat mit Religion gar nichts zu tun. Und wie ihr wisst, Yoga kommt aus dem Hinduismus, hat auch buddhistische Elemente, ist natürlich sehr okkult und das hat mir Spaß gemacht, weil ich habe dann gemerkt, es gibt ja nicht nur diese materielle Welt, Materialismus war in der DDR ganz wichtig, sondern es gibt auch noch diese geistliche Komponente. Und das war für mich sehr, sehr interessant, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich was, was ich besonders gut vielleicht lernen kann. Und auch da, herzliches Dankeschön an unseren himmlischen Vater, er hat mich bewahrt vor okkulten Erfahrungen. Ich habe gesehen, wie andere Leute Erfahrungen machten, aber bei mir passierte einfach nichts. Ich wartete darauf, dass ich endlich mit dem Übersinnlichen, mit den Engeln oder was auch immer in Kontakt kommen könnte, aber es passierte einfach nichts. Und ja, so habe ich den Weg von Davos nach Lachen dann gemacht, beziehungsweise zuerst wohnte ich in Altendorf im Kanton Schwyz, der Liebe wegen. Es war wieder ein Mann, der mich dazu brachte, meinen Arbeitsplatz zu wechseln. Und so bin ich bei meiner jetzigen Arbeit, beziehungsweise die jetzt fertiggestellt ist, angekommen. Es war sehr, sehr schön. Also apropos Gott versorgt. Es war so, ich habe den ersten Arbeitsplatz bekommen, der kam mir einfach so herangetragen, weil ich ein Praktikum gemacht habe. Den zweiten Arbeitsplatz hatte ich eine Bewerbung geschrieben nach Zürich und sie haben mich gleich genommen. Den dritten Arbeitsplatz hat mein Chef mir eine E-Mail geschrieben, er möchte gerne, dass ich bei ihm Pilates unterrichte. Ich war nicht nur Yogalehrerin, ich war auch Pilateslehrerin. Und so habe ich dann auch meinen letzten Arbeitsplatz bekommen und ich sehe das heute auch als Eingreifen von Gott, dass er einfach wirklich schon schützt und versorgt, bevor man ihn überhaupt haben möchte und dass er schon für seine Kinder schaut, obwohl ganz viel Schlechtes in meinem Leben war. Und so war ich dann 7 Jahre mit diesem Mann zusammen und auch das hat mich nicht glücklich gemacht, denn dieses Loch, dieser Hunger nach Liebe war immer noch nicht gestillt. Meine Idee von Beziehung war früher, dass wenn man mit einem Menschen zusammen ist, ist der dafür zuständig, verantwortlich, dass ich glücklich bin. Natürlich völlig falsch. Der Gott der Bibel lernt, dass es einander dienen ist und dass man den anderen höher achtet als sich selber. Doch bei mir war das eher so, dass ich einfach mein Wohl als oberstes Ziel hingesetzt habe. Hauptsache, es geht mir gut, egal was bei den anderen passiert. Eben. Dann kommt die große Wende, wieder einmal. Und das hat Gott ganz geschickt eingefädelt. Ich arbeitete also bei Physio Fitness Fremau in Siebnen und ich lernte plötzlich nur noch Christen kennen. Ich hatte eine Bekannte im Fitness, die Ramona, die ist Siegchristin in der reformierten Kirche in Siebnen. Und mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Sie ist eine ganz aufgeweckte, lebenslustige Person. Und dadurch, dass ich dann mit ihr Therapie machen durfte, hat sie mir mehr von Gott erzählt. Und das war wunderschön, weil ich war überhaupt nicht offen. Aber sie war so strahlend und lebenslustig, dass ich plötzlich neugierig wurde. Und ich habe dann auch zugehört natürlich, weil ihre Lebensgeschichte ist beeindruckend. Und dazu kam als nächstes, dass meine nächste Patientin war dann eine Katechetin. Und auch sie erzählte plötzlich von Jesus. Ich dachte, okay, das ist interessant. Und dann ging es so weiter. Ich war mit dieser Beziehung nicht mehr zufrieden, habe mich getrennt. Und dann brauchte ich eine neue Wohnung. Und diese neue Wohnung war auch in Lachen, in einer WG, und zwar in einer christlichen WG. Ich habe dort angerufen, die Frau heißt Zoen und sie ist eine Afroamerikanerin, eine Big Mama. Sie konnte sehr gut kochen, war sehr fröhlich und herzlich und hat eine fantastische Stimme und hat auch auf Konzerten gesungen. Und ich durfte mich bei ihr vorstellen kommen. Sie machte die Türe auf und sagte als erstes, hallo Janine, ich bin Christin. Ich so, ja, okay, schön für dich. Gut, ja, ich wollte es dir nur sagen, wenn du hier wohnst, dann wohnst du mit einer Christin. Ich so, ja und? Sag mir jetzt nicht so viel. Sie so, ja, dann, wenn das für dich okay ist. Und ich so, ja, für mich ist das okay. Gut, na dann, schau dir mal die Wohnung an. Und dann haben wir die Wohnung angeschaut und es war eine sehr schöne Wohnung, eine sehr teure Wohnung, aber zu zweit konnte man sie sich leisten. Und wir sind tatsächlich Mitbewohner geworden und die Zoen, die hat mit mir ganz viele Eskapaden mitgemacht. Also das war sozusagen die erste Christin, die ich dann wirklich persönlich kennengelernt habe, mit der ich zusammen gewohnt habe. Sie hat für mich gekocht, hat mich zu vielen Dingen eingeladen und was ich bei ihr gesehen habe, sie hat tatsächlich diese lebendige Beziehung zu Jesus gehabt. Sie hat jeden Morgen gebetet, sie hat auch viel gefastet und das ganz Spannende war, und das ist etwas, was ich von ihr auf jeden Fall noch lernen möchte, ist, sie hat mich so angenommen, wie ich war. Sie hat niemals etwas gegen meinen schrecklichen Lebensstil gesagt, weil da habe ich auch noch Alkohol getrunken, ich hatte Männergeschichten, ich habe auch immer viele Männer zu mir nach Hause eingeladen, beziehungsweise zu uns zum Essen. Und sie hat nie was dazu gesagt. Sie hat mich nie verurteilt, sondern sie hat mich wirklich tatsächlich geliebt. Und das war richtig schön. Und jetzt im Nachhinein, das, ja, sehe ich wirklich Jesu Liebe darin. Und dann kam die nächste Person in mein Leben. Ich war unzufrieden mit diesen Männergeschichten, denn ich hatte mich auf einer Single-Plattform angemeldet und hatte tatsächlich ein Wochenende mal 4 Bekanntschaften nacheinander. Also ich habe mich mit einem getroffen, dann 2 Stunden später mit dem nächsten, am nächsten Tag mit dem nächsten, am nächsten Tag mit dem nächsten. Einfach um die kennenzulernen und dachte, jetzt kommt jetzt der Richtige, der endlich diesen Hunger nach Liebe stillt. Aber das war natürlich nicht so. Und so bin ich dann auf das Single-Schiff gegangen. In Zürich gibt es das Single-Schiff. Da konnte man Speed-Dating machen und da habe ich mir dann wirklich den Rest gegeben. Man durfte 7 Minuten lang mit einer Person reden und konnte da eine Stunde lang immer, oder es war sogar länger, immer Personen kennenlernen. Und das war eine der anstrengendsten Erfahrungen, die ich machen durfte. 7 Minuten lang mit jemandem zu reden, der interessant ist oder wo das irgendwie so ein bisschen stimmt, das ist noch lustig. Aber 7 Minuten mit jemandem zu reden, der da sitzt, das ist sehr anstrengend, kann ich absolut nicht empfehlen. Das war mein erstes und mein letztes Speed-Dating. Aber aus diesem Speed-Dating ergab sich etwas ganz anderes. Da kam nach diesem Dating einer auf mich zu, mit dem saß ich nicht am gleichen Tisch. Der kam zu mir und hatte mich sehr höflich gebeten, liebe junge Dame, würden Sie mir bitte den Gefallen tun und mir auch noch 7 Minuten Ihres Lebens schenken? Okay, ja, warum nicht? Und ich war da gerade im Gespräch mit jemand anders gewesen und ich stand so und der stand so. Warum? In dem Gespräch ging es darum, was wünsche ich mir von einem Mann. Ich habe mir gewünscht, dass er ein bisschen größer ist und deswegen stand er etwas weiter oben, weil der war ein bisschen kleiner. Und damals war mir das noch sehr wichtig, das Äußere, sowohl meins wie auch das des Gegenübers. Und so hatten wir auch noch unsere 7 Minuten und das wurden dann ein paar Stunden. Und was interessant war an diesem jungen Mann, dieser junge Mann hat auch von Jesus erzählt. Und er hatte 3 Sachen, die er ganz wichtig fand an einer Frau. Ich muss ehrllich sagen, ich weiß diese 3 Sachen nicht mehr, aber mir war es ganz spannend gewesen. Das war der erste junge Mann, der tatsächlich mich ausgefragt hat, dem meine Einstellung wichtig war und dem ich als Mensch wichtig war und nicht nur die äußere Hülle. Und dieser junge Mann, wir haben uns dann nochmal getroffen, sind zusammen essen gegangen und unser zweites Treffen war dann in einer Kirche. Der hat mich tatsächlich als zweites Date in eine Freikirche eingeladen. Das war die Freikirche im Prisma in Rapperswil. Und da kam ich hinein und das war ganz spannend, denn die Menschen waren ganz anders, als ich es kannte. Die waren erstens super fröhlich und wenn man sonst in der Stadt rumläuft, sind alle eher ein bisschen anders. Die waren super fröhlich, die waren entspannt, die waren offen und die kamen so auf mich zu und das fand ich richtig, richtig nett. Und was dann noch spannend war, da gab es Lobpreis und das kannte ich. Feiern, Party, das konnte ich schon immer gut. Und das heißt, wir standen da, also erstmal die standen da und haben da Gott angebetet, so uhu. Und das fand ich gut, weil das war ja wie in der Disco, das hat mir gefallen. Und deswegen bin ich da auch wieder hingegangen. Mit diesem jungen Mann kamen dann nach 3 Monaten, haben wir uns entschieden für eine Beziehung. War aber nicht ganz der richtige Weg, denn dieser junge Mann hatte noch ein größeres psychisches Problem. Er war narzisstisch veranlagt oder ist es immer noch. Und deswegen war die Beziehung sehr, sehr schwierig. Er konnte keine normalen Freundschaften aufbauen, konnte auch keine Arbeit richtig verrichten, weil er es nicht schaffte, sich zu unterordnen, sondern er war relativ manipulativ. Am Anfang sehr charmant und deswegen wurde die Beziehung sehr, 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 sehr schwierig. Ich kam so an den Rande des Abgrunds, dass ich dachte, ich hätte die psychische Störung und so geht's nicht weiter. Und weil diese Beziehung so schwierig war, habe ich es dann endlich geschafft. Ich habe das erste Mal dann tatsächlich aus vollem Herzen zu Gott gebetet. Der junge Mann hat mir ein ICF-Starter-Kit gegeben. Das ist eine kleine Bibel mit Bibelauszügen und ganz vielen Menschen, die Zeugnis geben. Und das ist ein ganz herrliches kleines Büchlein. Ich habe alle Zeugnisse gelesen. Die Bibeltexte habe ich weggelassen, die haben mich nicht interessiert. Aber die Zeugnisse waren inspirierend und sehr berührend. Und ganz hinten auf der letzten Seite stand ein Übergabegebet. Und da wusste ich, ja, jetzt, das mache ich. Dann habe ich gebetet, habe das einfach laut vorgelesen. Es ist nichts passiert. Ich war noch die gleiche. Es hat keinen großen Klapf gegeben. Die Engel standen nicht um mich herum. Es passierte einfach gar nichts. Dachte ich, okay, gut, wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt Christ werden, weil sonst geht die Beziehung in die Brüche. Das geht nicht gut. Und es ist eh viel zu anstrengend. Also habe ich meine Freundin Ramona, die Seechristin, angerufen, habe gesagt, Ramona, ich muss jetzt Christ werden. Sie, wieso? Ja, weißt du, der junge Mann, das ist zu anstrengend, ich halte das nicht aus. Ich brauche jetzt diesen Jesus. Alle sind so fröhlich und glücklich, wo diesen Jesus haben. Ich will das auch. Ja, dann komm mal vorbei. Dann bin ich zu ihr gefahren. Sie legte mir ein Kreuz in die Hand, so ein schönes Holzkreuz, bunt bemalt. Und ich so, okay, gut. So, Janine, jetzt beten wir. Ich so, aber Ramona, das habe ich schon gemacht. Ja, macht nichts, wir beten nochmal. Gut, haben wir auch wieder ein Übergabegebet gesprochen. Und bei diesem Übergabegebet haben wir beide geweint. Und dann hat sie gesagt, so, gut, Amen, jetzt bist du Christ. Ich so, ah, gut. Okay, ja, schön. Ja, freu dich, jetzt bist du wiedergeboren und hast den Heiligen Geist. Ich so, ah ja, gut, schön. Und so bin ich nach Hause gefahren zu meiner afroamerikanischen Mitbewohnerin und habe ihr gesagt, so, Anne, ich bin jetzt bekehrt, ich bin jetzt Christ. Und sie so, oh, schön. Eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank geholt, aufgemacht und wir haben erstmal angestoßen. So, wir stoßen jetzt mit den Engeln im Himmel an dafür, dass du jetzt Christ bist. Ich so, oh, ja, gut, Party, kann ich. Sehr schön. Und ja, so ging das. Dann sind wir am nächsten Tag nach Rapperswil ins Bibelpanorama gefahren und ich habe meine erste Bibel gekauft. Das ist eine Hoffnung für alle in einem grünen Einband. Ich habe die vergessen mitzunehmen. Ihr könnt euch das vorstellen, die habe ich dann in der Hand gehabt und habe dann angefangen zu lesen am nächsten Tag. Und dann war so von da oben nach da unten, weil ich habe nichts verstanden und es war für mich wie böhmische Dörfer, wie wirklich ein Buch mit 7 Siegeln und nicht nur die Offenbarung, sondern alles. Und dann las ich eben, die Frau ist 7 Tage unrein, wenn sie ihre Tage hat und dann darf sie das nicht, dann wird sie gesteinigt beim Ehebruch. Und ich dachte, mein Gott, der ist ja ganz schön antifeministisch, dieser Gott. Okay, dann habe ich es wieder auf die Seite gelegt. Aber ich war ja jetzt bekehrt, also durfte ich ja trotzdem fröhlich sein und beten konnte ich nicht. Andacht, was ist das? Und so plätscherte mein neues Christenleben ein bisschen dahin. Die Beziehung wurde nicht einfacher, im Gegenteil, sie wurde schwerer, weil jetzt war ich ja Christin und müsste ihn ja christlich behandeln und ich müsste ja ein ganz anderer neuer Mensch sein und ich müsste ja viel freundlicher, viel liebevoller und viel netter sein. War ich aber nicht. Und deswegen bin ich Gott wiederum sehr dankbar, denn er hat mich von da oben ganz nach unten geholt. Die Beziehung hat mich schon sehr, sehr tief gebracht und ich hatte dummerweise auch noch Ja gesagt zum Heiratsantrag. Wir hatten auch schon ein Hochzeitsdatum am 20. Januar 2016. Und dann war aber klar, das geht gar nicht. Mein Papa und meine Oma, die haben immer gesagt, Janine, drum prüfe, was dich ewig bindet. Willst du wirklich? Ich so, ja, eigentlich nicht, aber weißt du, das ist ja schon ein Lieber und wäre eigentlich, ja, ich weiß, ist nicht so gut, aber der wird noch, das kommt schon. Und dadurch, dass ich so unsicher war, haben wir das Hochzeitsdatum fallen lassen, sind verreist, sind in die Skiferien ins Engadin. Am ersten Skitag fuhren wir schön die Piste herunter, plötzlich war er weg. Ich dachte, okay, wie geht das weiter? Er war weg, ich fuhr alleine, habe ihn gesucht, einmal runtergefahren, Treffpunkt, kein Mensch da. Wieder nach oben, zweites Mal runter, zum Treffpunkt hin und wieder nicht da. Und beim dritten Mal runterfahren passiert es dann. Ich habe meinen rechten Ski verloren, der linke blieb aber dran, aus dem Nichts. Ich hatte keinen Sturz, nichts. Der linke blieb dran, natürlich hat sich der dann verheddert. Ich habe einen Trümmerbruch im linken Fuß gehabt und dann lag ich am Boden mit großen Schmerzen. Es war eine Piste, die ging erst runter und dann ganz flach. Und ich lag im flachen Teil, das heißt, alle Menschen sind vorbeigefahren. Keiner hat angehalten und geholfen und es waren eh auch nicht so viele da. Ich lag da und habe geweint und habe gedacht, jetzt muss doch mal einer anhalten. Ja. Dann habe ich geschrien. Und stellt euch vor, zu wem habe ich geschrien? Nicht zu Gott, ich habe geschrien zu meiner Mama. Mama, Hilfe! Und dann ist mir eingefallen, ja gut, erwachsene junge Frau, gut, es macht jetzt nicht so viel Sinn, nach Mama zu rufen, die kommt wahrscheinlich nicht aus Deutschland hierher, mir zu helfen. Also habe ich gedacht, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, jetzt musst du helfen. Ich kann nichts tun, ich kann nicht aufstehen, ich kann nicht weiterfahren, hilf mir bitte. Und Gott hat mein Gebet erhört. Ich lag da relativ lange und dann habe ich eben dieses kurze Gebet gesprochen und tatsächlich, keine Minute später kam ein Arzt, und eine Hebamme haben angehalten, haben erste Hilfe geleistet und ich wurde innerhalb kürzester Zeit, ja, eine Hebamme zum Glauben, ich wurde innerhalb kürzester Zeit ins Spital in Schkol eingeliefert. Und das war so ein Röntgenraum, ich war da drin, der Fuß wurde dann geröntgt, draußen standen die Ärzte und mein damaliger Partner und dann sagte er so, oh, der ist durch. Und ich lag drin und habe angefangen zu weinen, aber so richtig schluchzend. Ich habe nicht geweint, weil der Fuß kaputt war, sondern ich habe geweint, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Und das war so eins in der Familie, das schlimmste Unglück, wenn jemand arbeitslos ist. Das war für uns immer das Wichtigste, Hauptsache du hast Arbeit, egal was du machst, egal was passiert, Hauptsache du hast Arbeit. Und jetzt wusste ich, jetzt habe ich keine Arbeit, jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen zu Hause bleiben. Aber das war das größte Glück, der beste Unfall meines Lebens. In 8 Wochen Zeit hatte ich, die Bibel zu lesen. Denn der erste Satz, den ich an meinen Partner gerichtet habe, war, geh mir eine Bibel holen. Dann steh doch auf. Dann ging er mir eine Bibel holen und dann habe ich das erste Mal so richtig Gottes Wort aufsaugen können. Und das war wirklich der Startschuss in meine Beziehung mit Gott. Denn da hat es tatsächlich funktioniert. Ich habe es gelesen und es hat zu mir geredet. Ich habe nicht alles verstanden, das verstehe ich bis heute nicht alles, aber Gott redet zu mir durch sein Wort. Und da hat es endlich angefangen, die wahre Bekehrung. Ich wusste bis dahin nicht, dass ich absolut nicht bekehrt war. Sondern ich hatte so das Label, ich bin jetzt Christ. Es war so der Anfang des Weges, aber es war keine Bekehrung. Und wahrscheinlich fehlt auch heute noch ein Stück meiner Persönlichkeit, die vielleicht noch nicht ganz umgekehrt ist. Aber es ist so schön, wie Gott das auch schreibt. Die wahre Bekehrung begann. Und dazu können wir lesen Johannes 1, das Evangelium von Johannes im Kapitel 1. Im Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Kann man auch eintragen, Janine erkannte ihn nicht. Er war da, hat geholfen, hat getan, hat versorgt, hat geliebt, aber ich habe ihn nicht erkannt. Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich wollte wohl alle Segnungen haben, aber ihn, den Herrn Jesus Christus, den wollte ich nicht haben, weil mit dem konnte ich gar nicht so viel anfangen. Der hing da am Kreuz und ist auch wieder weg und boah, dem konnte ich wirklich nicht viel anfangen. Aber zum Glück kam sein Wort in mein Herz, erstmal in den Kopf, dann ins Herz. Und jetzt wollte ich ihn endlich annehmen und auch zu ihm kommen. Und deswegen gilt jetzt Vers 12 auch für mich. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich bin so froh, dass sein Name Rettung ist, denn der Herr rettete mich. Der rettete mich aus so vielen verschiedenen Dingen heraus. Er rettete mich aus diesen Männergeschichten. Nach diesem jungen Mann, der so schwierig war, ich kam nur aus der Beziehung raus, dadurch, dass ich Gottes Wort lesen durfte. In 8 Wochen durfte ich die ganze Bibel durchlesen. Ich gebe zu, das meiste habe ich wirklich überflogen. Gell, die Gesetze, das war für mich wirklich nicht so ganz einfach zu verstehen. Und auch die Propheten habe ich überflogen, weil diese ganzen Symbole habe ich nicht verstanden. Aber die Geschichtsbücher, den David, den Daniel, das fand ich spannend. Alles, was da verständlich geschrieben ist, das war bewegend, berührend und das hat tatsächlich mein Herz verändert. Und sogar dieser junge Mann hat gemerkt, dass da was anders ist. Und er konnte es gar nicht glauben, weil er wollte eigentlich diese Unbekehrte wieder zurückhaben, weil die war anzüglicher. Und das war dann die keusch geworden oder die reinere, die wollte er eigentlich gar nicht haben. Dann gab es einen Stopp mit dem Rauchen, denn ich hatte 2014, als ich die lange Beziehung verließ, hatte ich wieder angefangen zu rauchen aus Rebellion, zum Verruchtsein und ein bisschen cool sein. 2018 hat er auch geschenkt, dass ich aufhören konnte, Alkohol zu trinken, Kaffee und das Allerschönste bis heute, muss ich ehrlich sagen, das Wichtigste, was aufgehört hat, ist das Fernsehen schauen. Ich habe 2014, als ich umgezogen bin, keinen Fernseher wieder gekauft und hatte auch keinen mehr, denn ich war furchtbar fernsehsüchtig. Immer wenn ich nach Hause kam, auch von der Arbeit, es lief immer der Fernseher und ich konnte teilweise auch nachts nicht aufhören zu schauen und habe manchmal nächtelang durchgeschaut. Auch wenn völliger Müll kam, ich konnte nicht aufhören. Und da bin ich Gott sehr, sehr dankbar, dass er sein Herz, dass er mir mein Herz geöffnet hat. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, erzähle ich euch noch eine Geschichte in der Geschichte. Denn dieser Hunger, ich habe diesen Vers, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Dieser Hunger, der war nicht nur da oben und da drin, sondern der war auch nur ein Stück weiter unten. Der war auch im Magen drin ganz groß, denn ich habe im 2015 dann auch aufgehört, mich zu übergeben. Denn dieser schreckliche Hunger hat dazu geführt, dass ich sehr, 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 sehr viel gegessen habe, dass ich ganz große Essanfälle hatte. Und die müssen ja wieder raus, weil wir müssen schlank und schön sein, wir Frauen. Und deswegen war das so gewesen, ihr habt meine Mama gesehen, die ist größer gewesen. Mittlerweile hat sie eine Magenoperation und ist auch im Vergleich sehr schlank geworden. Und bei mir war das so gewesen, ich war als Kind schon sehr groß. Ich war breit im Vergleich zu den kleinen, schmalen, zierlichen Kindern. Und meine beste Freundin und auch eigentlich alle besten Freundinnen oder Freundinnen als Kind waren sehr, sehr schmal. Und ich war immer groß und breit. Und so habe ich mich immer als zu fett gesehen. Obwohl ich im Vergleich, wenn ich heute die Bilder anschaue, habe ich eigentlich ganz normal ausgesehen. Also wenn wir nochmal zurückgehen. Geht ein bisschen langsam, mein Computer. Immer nochmal. Ah, hängt, okay. Habe ich ganz normal ausgesehen. Und es war so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr Kinder seht, die gut essen, das wird immer gelobt, oder? Man sagt ihm, oh, du hast fein gegessen, das hast du gut gemacht. Genau, ja, ist ein bisschen zu weit gesprungen. Das hast du gut gemacht. Bei dem Pferdebild sieht man es gut. Also eigentlich ganz eine normale Figur. Und so wurde ich gelobt für viel Essen. Und dann habe ich im Kindergarten schon ganz viel gegessen. Ich war die 3 oder 4 Teller essen konnte, während jedes Kind so einen halben Teller gegessen hat. Ja, und irgendwie muss das ja wieder weg. Und so viel Sport konnte ich gar nicht machen, dass ich diese Fressattacken dann wegbekommen habe. Also hatte es eine wunderbare Idee gegeben. Meine Mama hat mir die Idee gebracht, unbewussterweise. Meine Mama hat mal erzählt, ja, sie hat ja schon ganz viele Diäten gemacht und ich kannte sie eigentlich nur auf die Diät und trotzdem wurde sie größer. Es gibt einen Trick. Man muss nur so machen. Den Finger in den Hals stecken, dann kommt alles wieder raus. Und das hat sie erzählt, da war ich ungefähr 11 Jahre. Und dann habe ich gedacht, super, gegessen, ausprobiert. Und das hat leider funktioniert. Und so habe ich das geschafft, dass ich von etwa 12 Jahren an bis ungefähr 34 Jahre alt mich ganz, ganz viel wieder erbrochen habe. Und das ist ganz furchtbar, wenn man das hört, weil es ist eine riesengroße Verschwendung. Es ist eine riesengroße Maßlosigkeit. Und deswegen bin ich auch so dankbar für die Gesundheitsbotschaft, wo einer der 8 Ärzte die Mäßigkeit ist. Und eben. Und so war das tatsächlich in mir so, dass ich diesen Hunger nach Liebe mit so vielen verschiedenen Dingen gefüllt habe, wo Gott das Einzige ist, wo das ja füllen kann. Ob das Fernsehen war, ob das Beziehung war, Alkohol, was auch immer. Einfach, es hat nichts funktioniert. Und schlussendlich war wirklich das ganze Leben irgendwie nur von dieser Selbstsucht, von diesem inneren Füllen geprägt. Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, 57. Und das ist große, große Gnade, dass diese ganze hässliche Lebensgeschichte auch zu etwas Positivem werden darf. Denn Gott hat tatsächlich alles verändert. Es ist 2017 dazu gekommen, dass ich mich in dieser Freikirche habe taufen lassen. Ich hatte eine wunderbare Zeit in dieser Freikirche im Prisma. Wie gesagt, feiern konnte ich gut. Ich habe mich gleich eingebracht in die Kinderarbeit und habe dann auch mitgesungen im Lobpreisteam, weil macht ja Spaß zusammen. Und wir hatten auch so eine Bibelgruppe. Eine Kleingruppe haben wir es dort genannt. Und dort durfte ich ganz, ganz viel lernen. Das Spannende war, ich war die Älteste. Ich war ja schon über 30 Jahre alt. Und alle in meiner Kleingruppe, die waren einfach so 20 bis 25. Und ich habe an diesen jungen Frauen gelernt, wie eine christliche Frau sein darf, wie sie sein sollte. Die waren sehr, sehr edle junge Frauen. Sie waren sehr verständig, sehr reif, sehr liebevoll. Und sie waren sehr aufs Dienen ausgelegt und haben nicht so viel an sich selber gedacht. Die waren nicht so selbstsüchtig wie ich. Ja, die haben mich ganz, ganz gut geprägt. Und mittlerweile ist es so, dass ich dann diese Kleingruppe, wo ich angefangen hatte, die durfte ich dann irgendwann selber leiten. Ich war sehr, sehr glücklich in dieser Freikirche, weil diese Freikirche ist nicht, also nichts gegen Gemeinde Bürglen. Auch in meiner Gemeinde in Weldenswil ist sehr eine kleine Gemeinde. Aber diese Gemeinde war riesig. Das waren über 1000 Leute pro Gottesdienstbesuch. Ungefähr 800 freiwillige Mitarbeiter. Und da war wirklich immer was los. Es gab Sabbatschule oder einfach Kindergottesdienste für die Kleinsten bis zu den Größten. Jugendgottesdienste. Und es war ganz, ganz viel los. Und ich bin sicher, dass Gott auch dort wohnt. Aber eins hat nicht gewohnt. Die Wahrheit. Und so wurde ich auch dort dann irgendwann unzufrieden, weil ich habe gemerkt, die Menschen, die sind super freundlich, haben sehr viel Liebe. Sie lesen im Wort, sie predigen das Wort, aber irgendwie etwas hat auch dort gefehlt. Und so habe ich auf YouTube immer wieder Predigten angehört von anderen Predigern aus anderen Gemeinden, auch aus anderen Gemeinschaften. Und es gibt ja so eine Leiste, wo immer die Vorschläge angebracht werden. Und in diesen Vorschlägen war immer wieder der gleiche Vorschlag. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich wollte es nie anschauen, weil es hat mich nicht angesprochen. Und irgendwann war ich dann endlich so weit, wirklich auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, was ist es denn, was mir fehlt? Was ist Wahrheit? Weil den Sabbat, den hatte ich schon mal gesehen, als ich 2015 die Bibel oder 2016 die Bibel ganz gelesen hatte, ist mir der Sabbat aufgefallen und habe gedacht, oh ja, das stimmt, wieso gehen wir eigentlich am Sonntag in die Kirche, weil in der Bibel steht ja Sabbat. Habe meine Glaubensfreunde dazu mal gefragt und die haben gesagt, ja, nein, das ist nur für die Juden, wir gehen am Sonntag, das ist der Auferstehungstag und das ist so Tradition. Ich so, ah, das ist Tradition. Ja, okay, na, denn ihr müsst es ja wissen, ihr seid ja schon lange dabei. Ich bin ja frisch, keine Ahnung. Und so war ich dann am Sonntag immer in die Kirche gegangen und dann kam das in dieser Timeline und das war eine Predigt von Nicola Taubert, die heimliche Umerziehung der Gesellschaft. Die habe ich geschaut und da hat es mir richtig die Ärmel reingezogen. Also da war es dann klar, wow, das ist Wahrheit. Endlich habe ich jemanden da, wo ich schauen kann. Und so habe ich ganz viele Predigten angeschaut, habe das mit der Bibel verglichen und dann war klar, das ist Wahrheit. Ich muss den Sabbat halten. Und dann bin ich ins Internet, habe die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten gefunden, Weldenswil, das hatte ich schon mal 2015 gegoogelt. Da hat man mir ja gesagt, ich muss nicht gehen, das ist eine Sekte, das ist eh, brauchen wir nicht. Und dann bin ich dorthin gegangen und bin sehr liebevoll aufgenommen worden von der Schwester Lilian. Und dann saß ich da drin, alle mit Röckchen, ohne Schminke, keine Piercings. Ich hatte früher viele Piercings. Sehr nette Leute. Und die haben dann tatsächlich eben Sabbatschule gemacht, die haben die Bibel aufgeschlagen, haben gelesen, haben darüber geredet. Das war so, wow, super. Endlich, Fleisch am Knochen, das ist jetzt... Ja, das ist was Richtiges. Vegetarier war ich schon lange. Aber Fleisch am Knochen braucht es trotzdem. Fleisch am Knochen für die Nahrung, für die geistliche Speise. Ja. Und dann saß ich da und dachte, ja, gut, dann mache ich jetzt halt beides. Sabbat und Sonntag. Passt ja. Sabbat ist der echte Tag und der andere mache ich, damit ich Gemeinschaft haben kann mit meinen Freunden. Und so ging das ungefähr ein halbes Jahr und dann ging es aber nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich entschieden. Letztes Jahr am 20. August war das, glaube ich. Nein, 22. August 2020 durfte ich mich dann nochmal adventistisch taufen lassen auf die gegenwärtige Wahrheit und auf das ganze Gesetz Gottes, weil das war ja das Problem. Wie ihr das wahrscheinlich auch von vielen Argumentationen kennt. Liebe, 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 Gebote, Gesetz brauchen wir nicht, wir leben unter der Gnade. Aber Gnade ohne Gesetz, wer braucht Gnade ohne Gesetz? Und das war dann irgendwann völlig klar und ich bin Gott sehr dankbar, dass er da die Augen geöffnet hat und dass er mich auch aus Babylon herausgeholt hat. Denn das war genau der Satz, der mich völlig ins Herz traf. Offenbarung 18. Komm heraus aus ihr, mein Volk. Weil Babylon ist ja gefallen und mir war ganz klar, ich wohne voll in Babylon. Und mein Herz ist voller Babylon und ich wollte auch da noch raus. Und ja, so stehe ich heute hier, erzähle euch über mein Leben und möchte euch ermutigen, weil ihr habt wahrscheinlich das schon sehr viel länger erkannt als ich. Ich bin jetzt erst ganz kurz dabei. Seit ja, etwa 2018 bin ich das erste Mal in die Adventgemeinde gekommen, oder 2019 bin ich das erste Mal in die Adventgemeinde gekommen. 2020 habe ich mich taufen lassen und jetzt ist schon 2021. Und ihr habt das wahrscheinlich schon mit der Muttermilch aufgesogen und wisst, wie das läuft. Nicht alle, aber seid sicherlich schon ganz lang dabei. Aber es ist wirklich so kostbar und ich bin Gott so dankbar. Erstens, dass es wirklich das Volk des Buches ist. Ich darf das noch lernen Tag für Tag, dass ich noch viel weiter forschen darf. Zweitens, die Gesundheitsbotschaft, die wirklich fantastisch ist und die mich viel gelehrt hat. Und eben, ich jetzt auch mein ganzes Äußeres etwas verändert habe, von vielen Piercings und viel Schminke zu keinen Piercings und nur ein bisschen Mascara. Genau. Und auch Röckchen sind jetzt erlaubt und sogar lange. Das ist ganz gut. Nein, es ist nur äußerliches Zeichen, aber doch, es ist sehr, sehr schön zu wissen, dass Gott mich liebt, egal wie dick ich bin, egal wie groß ich bin, egal was ich anhabe, egal wie ich vollgekleistert bin und trotzdem, dass ich das jetzt gar nicht mehr brauche. Denn die Liebe Gottes ist so viel größer als alles und das ist so schön, dass die ausgeschüttet ist in uns durch den Heiligen Geist. Römer 5,5. Und da bin ich sehr, sehr dankbar und möchte schließen mit Römer 6. Zuerst Römer 6. Und zwar Vers 17. 17 und 18. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Ich war definitiv Sklave der Sünde, obwohl ich dachte, ich bin völlig in der Freiheit. Und ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, von Herzen gehorsam sein und bitte Gott sehr um seine Hilfe, dass es auch ausgelebt wird. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich möchte mein Leben sehr gerne in den Dienst Gottes stellen. Und Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und heute, Gott sei Dank, auch mein Herr. Und Gott sei wirklich Lob und Dank an dem, was er mir Wunderbares getan hat. Und in der Vorbereitung zu dem Ganzen, zu dieses drüber nachdenken, wie Gott meinen Weg geführt hat, war so beeindruckend. Ich meine, wenn ich das euch so erzähle, das ist so lustig dahingestellt, aber als ich das vorbereitet habe, hat es mich so überwältigt zu sehen, dieses von der wirklich dunklen Seite zu dem, was ich heute dank seiner Hilfe sein darf, dass ich völlig in Tränen ausgebrochen bin und erstmal demütig nochmal wirklich Danke sagen durfte. Also danke, lieber Vater, für all das, was du in meinem Leben, was du in unserem Leben alles getan hast. Und jetzt wäre es wunderschön, ich weiß nicht, ob das bei euch üblich ist, ich würde gerne, bevor ich mit euch zusammen bete, euch bitten, dass ihr vielleicht gemeinsam betet noch für das und vielleicht könnt ihr auch Gott danken, was er in eurem Leben getan hat. Und dann würde ich gerne den Abschluss machen. Ist das für euch in Ordnung? Zweier- oder Dreiergrüppchen zusammen,